In a world where football is not king, and by football we mean American football, football is actually king because the actual football, which is football, is king here. But it's not American football, because we are in Germany. From your German friends, we give you the Fantasy Dominator.
Bestball. Eine Vertiefung für all diejenigen, die ihren Drafthunger immer noch nicht gestillt haben. Und damit herzlich willkommen zum Straight Up Podcast. Heute mit mir Emin FF-Sherlock auf Twitter und eurem Rainmaker in der Fantasy Football Saison 2021, Fabi @GermanFFBallers auf Twitter. Fabi, was geht ab?
Hi Emin. Bei mir ist alles super. Ich meine, während du in einem absoluten Kalorienüberschuss heute gelebt hast, ja, habe ich währenddessen mal neue Top-Zeiten bei uns in den Waldboden gebrannt. Also mir geht's wirklich ziemlich gut.
Okay, das hatte ich weil ehrlich auch noch nicht so häufig gehört. In was habe ich gelebt? Ich habe im Kalorienüberschuss gelebt.
Ja. Okay, wenn du Kuchen gegessen hast.
Ich habe tatsächlich heute einen feinen Bienenstich. Falls ich mal in die Nähe von Sinsheim kommt, meldet euch. Hier hat es einen Bäcker mit dem besten Bienenstich, weit und breit. Die Leute kommen aus Heidelberg her. Insofern meldet euch. Fabi, ich habe tatsächlich im Kalorienüberschuss gelebt. Die überschüssigen Kalorien müssen wir jetzt in einer hitzigen Diskussion, in einer hitzigen, tiefergehenden Diskussion über das Thema Bestball verbrennen. Wir haben in der letzten Folge sind wir so ein bisschen auf die Basics eingegangen und heute haben wir eigentlich zwei große Punkte, wenn es um Bestball geht, dass man das dann halt auf dem Zettel hat, ja, und anfangen wollen wir mit dem Thema Winrate. Ja. Winrate ist eine spannende Kiste. Viele, bin ich mir sicher, haben noch nie wirklich was davon gehört, was sich dahinter verbirgt. Und Winrate definiert sich als die Anzahl, wie oft ein Spieler in Teams war, die auf Platz 1 abgeschlossen haben, in Bestball liegen, durch die Anzahl, wie oft der Spieler insgesamt gedraftet wurde. Also, das muss man auch an Beispielen so ein bisschen den Leuten erstmal näher bringen.
Also ist auf jeden Fall, weil was für Fantasy-Nerds so ein bisschen, weil es geht ja hauptsächlich um Zahlen.
Ja, also heute wird es etwas zahlenlastiger. Ich glaube, das können wir durchaus schon mal vorne wegschicken. Wir machen das mal an einem Beispiel fest oder an mehreren Beispielen fest. Picks oder Spieler, die in der ersten Runde gehen, sind ja sozusagen immer gedraftet und immer hoch gedraftet. Also als Beispiel nehmen wir dieses Jahr McCaffrey, Dalvin Cook, Alvin Kamara. Das sind Spieler, die immer sehr früh gehen. So, dann ist natürlich, von diesen Spielern erwarten wir ja auch, dass sie viele Punkte machen. Und wenn sie viele Punkte machen, dann ist ihr Output, also wir haben viel investiert und haben viel rausbekommen, ist es normal. Und nehmen wir jetzt einen Spieler, zum Beispiel mein Liebling Myles Gaskin, den hat man sehr, sehr, sehr spät gedraftet letztes Jahr, wenn überhaupt. Und ja, wenn überhaupt. Genau, ja. Wenn überhaupt. Oder das Extrembeispiel James Robinson. Ja, ich denke, noch brutaler als James Robinson kann das Beispiel nicht werden. Wenn man den in Bestball gedraftet hat, dann war das sehr wahrscheinlich der letzte Pick. Und von dem hat man aber sehr, sehr viel Output bekommen. Also ganz geringer Einsatz, extrem viel Output. Ja. Und das sind natürlich die Spieler, die wir am Ende optimalerweise finden wollen. Ja. Diese sogenannten League-Winner. Und diese Winrate gibt uns einfach exakt darüber aus Aufschluss, was für eine, ja, wie Spieler zu bewerten sind, wie die Saison von Spielern zu bewerten ist. Ja? Und wir haben beide mal so ein bisschen über die Zahlen drüber geschaut. Und was fällt dir denn auf, wenn du jetzt aus der Saison 2020 da über die Winrates von den Spielern schaust? Was fällt dir da auf, als du zum ersten Mal drauf geschaut hast?
Ja, also erstmal sieht man, dass unter diesen Top 5 Jungs, die höchste Win-Ratio haben, sind dabei einfach 2 Running Backs und 2 Tight Ends und nur ein Receiver. Und da muss man auch sagen, das war einfach Devonta Adams, der letztes Jahr also komplett durchgedreht hat. Der hat ja noch nie so viele Touchdowns gefangen wie in dem Jahr. Das fand ich schon krass. Gerade was krasses sind die 2 Tight Ends, die drin sind. Mit Kelce und Waller.
Ja. Ja, weil sie einfach, also Kelce hatte letztes Jahr auch eine außergewöhnliche Saison und hat sich dann natürlich abgesetzt und er ging natürlich nicht so, also er ging schon früh, aber ist dann halt, wenn du so gut bist und erst in der dritten Runde gehst, sozusagen, dann ist wieder Aufwand hoch, Ertrag noch höher. Aber wer ist denn auf der 1 gewesen, der einzige Spieler mit einer Winrate von über 30%? Also in über 30% der Teams, die auf Platz 1 abgeschlossen haben, kam dieser eine Spieler vor.
Liebe Alvin Kamara, ne? Also, der hat einfach so unfassbar viele Punkte gemacht letzte Saison, dass selbst, obwohl der so früh gedraftet wurde, er halt immer noch so eine hohe Win-Ratio hatte, weil er so unfassbar viele Punkte gemacht hat. Ich meine, er hat ja fast so viele Punkte gemacht wie die Quarterbacks.
Ja. Ja. Absolut, ja. Also nur die allerbesten Quarterbacks haben dann noch am Ende mehr Punkte als er gemacht. Aber du hast recht, ja. Alvin Kamara, der einzige Spieler mit einer Winrate über 30%, 32,3. Knapp 4% weniger dann Travis Kelce und 6% weniger dann schon Devonta Adams, ja. Und dann kommt nochmal, fällt es nochmal extrem ab auf 22,7% dann bei Dalvin Cook. Und dann geht es halt so peu à peu immer weiter runter. Wir haben am Ende gerade mal 9 Spieler, die über 20% haben. Und dann geht es relativ zügig bergab. Klar, dann kommen auch Wide Receiver. Aber es fällt halt auf, dass ja unter den ersten 6 sogar Derrick Henry dann auf Platz 6. Unter den ersten 8 3 Quarterbacks, 3 Running Backs, 2 Titans. Nein, es ist nur ein Quarterback, sorry, es ist nur Josh Allen gewesen. Also
Josh Allen hat ja auch eine absolut brutale Saison.
Auch wieder eine brutale Saison und später gedraftet, ja.
Muss ja, das kommt dazu, der war ja sehr, sehr spät erst letztes Jahr.
Genau, und viele Jungs, die dann früher gingen und nicht diesen Output hatten, haben dann natürlich also ganz, ganz, ganz miese Winrates dann, weil sie halt dann nicht wirklich in den Gewinnerteams dann vorkommen am Ende, ja. Also Winrate ist so eine Geschichte, die uns einfach über den Sinn von welche Spieler drafte ich so ein bisschen Info gibt, ja. Und in 2019, was auch sehr interessant ist, der beste Spieler in 2019 war zum Beispiel Christian McCaffrey. Ja? Der ging auch extrem früh. Ja, Christian McCaffrey ging in 2019 extrem früh. Ja? Aber sein Output war auch enorm hoch. Und das ist ein immer wiederkehrendes Thema, dass einfach die Jungs, die außergewöhnlich hohen Output haben, und das sind halt dann nun mal die Running Backs, ja, dass die einfach auf den vorderen Plätzen durchs Ziel gehen. Und zum Beispiel Michael Thomas hatte ja auch eine sehr, sehr, sehr gute Saison in 2019. Und trotzdem geht er nicht ganz vorne durchs Ziel. Ja. Und deswegen, das hat so eine Kleinigkeit, ja, auf die man in seinen Drafts achten muss, dass man dass man da, ja, jeder versucht natürlich bei den Running Backs irgendwie zu hitten, aber gerade Running Backs sind ein interessantes Thema, wenn es um Strategie geht, weil es halt doch ein recht knappes Gut ist. Meistens werden immer zwei gestartet. Und da gibt es ja dann auch verschiedene Ansätze und verschiedene Strategien. Da hast du ja heute ein paar mitgebracht.
Ja, also nur um das mal zum Verhältnis auch zu setzen. Michael Thomas mit seiner Mega-Saison, wo er so viele Bälle gefangen hat, hat einfach eine Win-Ratio gehabt nur von 13%. So, also im Vergleich jetzt nur mal zu Christian McCaffrey, der hatte 28,1%. Ist man sicherlich mit Christian McCaffrey besser gefahren damals als mit Michael Thomas.
Ja.
So, aber ich habe natürlich ein paar coole Ideen und ein paar coole Strategien mitgebracht, damit man den ganzen das auch umsetzen kann. Das bringt ja nichts, wenn wir jetzt hier nur über Winrates reden, aber wir kriegen die Spieler irgendwie gar nicht an Land. Das bringt ja dann auch nichts. Und wenn wir schon darüber sprechen, dass die ganzen Running Backs so ein unfassbar knappes Gut sind, auch im, also ist ja ein, ob man Redraft spielt oder Bestball, ist ja vollkommen egal. Running Backs sind super selten, gerade diese absoluten Top-Leute, die über 300 Touches bekommen. Und dadurch, dass wir das wissen, dass es so wenige gibt, habe ich meine erste Strategie mitgebracht, wie man vielleicht daran gehen könnte. Ne? Hängt immer ein bisschen davon, was für ein Draftboard man hat, ob es auch alles überhaupt praktizierbar war, weil man, ne, du kannst diese Strategie, die ich jetzt vorstellen werde, nicht mit irgendeinem Running Back machen, sondern es muss mit schon einem extrem guten Running Back zumindest am Anfang starten. Und das ist eine Strategie, die nennt sich Hyper-Fragile Running Back. Und wie der Name schon sagt, machen wir unseren Running Back sehr fragil. Also wir hoffen alle zusammen und beten ein bisschen bei Kaffee und Kuchen, dass wir den Running Back, den wir als erstes picken, die für die ganze Saison haben und dass er nicht bustet. Das ist so ein bisschen die Grundidee, die man hat bei dieser Strategie.
Erzähl mal ein bisschen weiter, ja? Genau, geh mal ein bisschen weiter.
So, und du fängst halt an und sagst ja, okay, wenn ich nehme in der ersten Runde meinen Running Back, der auf jeden Fall hittet. Also, bestes Beispiel wahrscheinlich Dalvin Cook, so Spieler, oder meinetwegen auch ein Derrick Henry. So, du nimmst einen dieser Top-Jungs und gehst in der zweiten Runde hin und sagst, ich nehme noch einen. Also beispielsweise in Joe Mixon oder sowas. Wenn man dazu den perfekten Spot hat, weiß ich nicht, wie sich das auch mit der ADP im Endeffekt dann alles austariert. Dann hat man diese beiden Running Backs gedraftet, freut sich erstmal, dass man so Top-Leute hat und dann sagt man sich aber, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass wenn ich jetzt zwei Running Backs starte in der Woche, dass ich jetzt in der dritten Runde noch einen nehme und der schafft, meine beiden Top-Running Backs zu schlagen. Jede Woche. Die Wahrscheinlichkeit ist doch übelst gering, oder was meinst du?
Ah, schau mal, die Sache ist, ich würde in dieser Strategie auch noch einen dritten nehmen, auch wenn wir wissen, dass es gibt so einen bestimmten Punkt, es gibt die Top-Running Backs und dann kommen so diese Running Backs, aus denen wir dann zwar auch noch Running Backs picken, aber bei denen ist die Bust-Gefahr relativ groß. Du gehst aber trotzdem nochmal, zumindest für eine Runde, frühes Investment nochmal in Running Back, weil du danach dann sagst, alles klar, ich habe jetzt sehr viel Kapital am Anfang in diese Position reingesteckt. Ich habe wenige Running Backs, aber vermeintlich sehr gute Running Backs und deswegen investiere ich nicht mehr weiter. Ja, und für manche ist dann bei 3 Schluss, für manche ist dann bei 4 Schluss, ja, je nachdem auch wie tief dann die Kader insgesamt sind, aber wenn du wirklich also diesen hyperfragilen, also sehr zerbrechlichen Ansatz hast, weil Running Backs verletzen sich ja öfter, ja, also das wissen wir ja, Running Backs verletzen sich häufiger als Wide Receiver. Ja, das ist
ganz normal.
Das ist der Ansatz zwischen diesen zwei Extremen und deswegen ist es natürlich ein sehr zerbrechlicher Ansatz. Wenn sich deine zwei Running Backs dann verletzen, dann war's das. Also dann kannst du auch die besten Wide Receiver haben, dann war's das. Ja.
Also vom Ansatz einfach nur, ich verstehe das mit dem dritten Running Back, dass man kann diesen dritten Running Back picken, nur dann ist es halt weniger fragil. So kann man das, glaube ich, sagen. Es ist mehr so die etwas safere Option wahrscheinlich, wenn du noch einen Running Back pickst. Ich würde zum Beispiel nur von der Strategie her halt sagen, okay, du pickst nur zwei und sagst halt, okay, wenn die ersten beiden eh busten oder einer von beiden bustet, dann hast du ja generell eh weniger Chancen, überhaupt zu gewinnen.
Okay, aber dann habe ich jetzt mal eine Frage. Was machst du mit den Bye-Weeks? Hm? Du hast nur zwei gute.
Ja, da kommen dann...
Wer füllt deine Bye-Weeks?
Das sind natürlich dann meine zwei Running Backs, die ich später picke, die natürlich das füllen werden. Ich sage ja nicht, dass der Ansatz mit allem perfekt ist.
Ja.
Ich sage nur, das wäre so, ist ein Ansatz, zu sagen, ich nehme dann später noch zwei Running Backs, die ich erstens mag, die auch Upside haben, vielleicht auch gerade Passcatcher sind, wenn man im PPR spielt, und die dann eben diese Bye-Weeks füllen können, damit man eine Bye-Week halt überlebt. Ja. Mir ist schon bewusst, dass man in der Strategie sicherlich auch einfach davon ausgeht, dass man, wenn du weißt, okay, dein Spieler hat eine Bye-Week, dass man die wahrscheinlich droppt. Also, dass man sagt, okay, man geht davon aus, dass man diese Woche verliert, aber da sagt man einfach, okay, ich lebe damit, wenn ich dafür alle anderen Wochen gewinnen kann.
Es gefällt mir, nur nicht mit zwei, weil zwei ist absolut zu wenig. Ich persönlich würde, entweder nimmst du drei in den ersten drei Runden oder dann die ersten zwei und dann in Runde vier und dann nochmal ein. Aber also du brauchst in meinen Augen drei wirklich sehr gute Running Backs, dass du das Thema ad acta legen kannst. Ja, ich glaube, mit nur zwei funktioniert es nicht, weil es ist ja dann so, wenn sich nur einer von denen verletzt, war es das ja auch wiederum.
Ja, das ist ja aber generell das Risiko bei der Strategie.
Ja, du steigerst das Risiko aber abartig ins Hohe, wenn du nicht den dritten holst. Wenn du den dritten holst, dann hast du zumindest mal die Bye-Weeks immer vielleicht die schwächeren Wochen, die hast du super aus und du hast die eine Verletzung von dem einen von den dreien, weil du weißt ja nicht, Christian McCaffrey, es kann ja auch sein, dass dein First-Round-Running-Back bustet, ja, so wie Christian McCaffrey letztes Jahr. Und das ist für mich der Grund, weswegen ich drei gehen würde.
Mal nochmal um das, also zum einen, diese Strategie ist logischerweise an der Grenze dieses Risiko, also viel mehr ausreizen kannst du es nicht. Wieso ich sagen würde, wenn du nochmal, wenn dein erster Pick, dein erster Running Back, den du pickst, sich verletzt, dann ist für dich wahrscheinlich eh die Chance, dass du die Liga gewinnst, eh schon relativ verschwindend gering. Also es wird sehr viel geringer einfach. Wenn dann, ist
ja
statistisch nachgewiesen, wenn dein First-Round-Pick bustet, dann hast du einfach eine schwere Saison. So. Und wieso ich jetzt sagen würde in der Strategie, man geht jetzt nicht für Sicherheit pickt einen dritten Running Back, sondern einfach nur, weil ich denke, man kann vielleicht in der dritten Runde sich einen Tight End securen. Also ich rede gerade von Kelce, Waller oder von Kittle, die eventuell in der Range gehen. Das, wie gesagt, kann ich jetzt schwer sagen, ob man den dann bekommt, kommt auf deinen Draftpick drauf an, aber vielleicht hat man Glück und man kriegt einen. Und der hat dann die Möglichkeit, dass er einfach deine insgesamte Gewinnchance nochmal mehr erhöht als dein sozusagen, ich sage mal, Safety Blank Running Back, den du in der dritten Runde pickst. Deswegen würde ich eher dann auf den Tight End gehen, der glaube ich, als Team mehr bringen. Gerade wenn Kelce so Zahlen rausschraubt. Weil ich der Meinung bin, auch gerade im Baseball, dass ein Tight End, gerade die Top-Tight Ends, einen großen Unterschied machen.
Ja, ich glaube, der Punkt, der hier deutlich wird, ist auch so, wie fällt das Ganze. Ja, also wir wollen uns nicht auf eine Strategie vor dem Draft festsetzen.
Ja.
Aber wenn es halt so ist, dass irgendwie ein Running Back, den du vielleicht am Ende der ersten Runde erwartet hast, dir in der zweiten Runde immer noch über den Weg läuft, dann passt du natürlich dein Draft an die Geschichte dann an, ja. Und wenn dann ein Tight End fällt, dann passt du das natürlich auch an. Und deswegen spielt man ja auch nicht nur eine Baseball-Liga, sondern sehr, sehr viele Baseball-Ligen, wo man einfach oft draften kann und viele Szenarien einem sich präsentieren und man dann dementsprechend seine Strategie anpassen kann. Wichtig ist nur, dass wir dieses Grundprinzip sehr früh viel in Running Back investieren und dann später gar nicht mehr in Running investieren, sondern die anderen Positionen dann peu à peu wegtackeln, ja.
Okay, was man halt noch was ein wichtiges Grundprinzip auch beim Bestball ist, man kann gerade auf der Wide-Receiver-Position Qualität durch Quantität ersetzen. Und da setzt auch diese Strategie an, dass man sagt, man geht nicht mit 6 Receivern hinten raus, sondern man geht mit 10. Das heißt, man hat 10-mal die Chance, in jeder Woche einen Top 20 Receiver zu bekommen. Und das funktioniert halt relativ gut.
Das funktioniert wirklich gut, ja. Ja, also, weil diese
nur halt einen Top 20 Running Back zu bekommen aus, weiß ich nicht, irgendwelchen Spielern, die du zusammen draftest, das ist nicht ganz so easy.
Ich sag so, diese unsexy Wide Receiver, so wie Cole Beasley, ja, also der letztes Jahr sicherlich auch eine sehr gute Saison hatte, aber so ein unsexy Wide Receiver wie Cole...
Amari Cooper, ich sag immer wieder Amari Cooper.
Ja, wobei Amari Cooper hat ja auch diese der geht ja auch, ging ja auch relativ früh, ja, und hat dann auch so diese extremen Highs, aber auch Lows drin. Aber ja, so Wide Receiver, die auf den ersten Blick überhaupt nicht sexy erscheinen, die dir aber einfach Punkte bringen, ja. Und wenn du halt von der Sorte dann halt in der Runde 10, 11, 12, 13, 14 halt 2-3 Stück hittest, ja, und die Wahrscheinlichkeit ist da, dann. So, dann hast du natürlich, ja, dann kannst du, wenn du am Anfang viel in Running Back investiert hast, da natürlich, ja, dir eine goldene Nase dran verdienen, tatsächlich, ja.
Ja, und das hängt natürlich damit halt zusammen, dass die ganzen NFL-Teams viel mehr drei Wide-Receiver-Sets spielen. Generell der vermeintlich krasse Receiver, also wenn du dir so die Top 10 Receiver anguckst, die gedraftet werden, die grundsätzlich machen die viel weniger Fantasy-Punkte als noch vor ein paar Jahren, aber die Receiver so zwischen 20 und 30 machen viel mehr Punkte. Das heißt, du hast eine viel größeren Verteilung von den ganzen Punkten, die von Fantasy gescored werden, auf viel mehr verschiedene, also viel mehr Receiver. Und deswegen ist das halt auch möglich, dementsprechend Qualität durch Quantität zu ersetzen.
Ja, also da hat mal JJ Zacharyson eine sehr gute Folge zu gemacht. Der Tod des Alpha-Wide-Receivers, der jahrelang so in der NFL verbreitet war. Und klar gibt es so Ausnahmesaisons wie von Michael Thomas und Devonta Adams, aber die grundlegende Richtung ist doch die, dass die besten Wide-Receiver immer weniger Punkte machen und dass Wide-Receiver 2 und 3 immer mehr Punkte machen. Also es findet die Gap wird einfach zwischen Wide Receiver 1 und Wide Receiver 36 sozusagen dann immer geringer. Und das hat auch was damit zu tun, dass einfach viel mehr Wide Receiver auf dem Feld stehen, dass mehr durchgemischt wird. Insgesamt, ja, die Besten der Besten, klar, stehen immer auf dem Feld, aber es gibt halt mehr Wide Receiver, die spielen. Und das ist einfach der Grund, weswegen man auch einfach später noch viele gute Wide Receiver finden kann. Aber wie gesagt, unser Start ging es um Thema Running Backs. Jetzt haben wir diesen sehr zerbrechlichen Ansatz mit früh Running Backs. Jetzt stellen wir es mal komplett auf den Kopf und sagen, wir holen gar keinen Running Back die ersten paar Runden. Wie heißt der Ansatz?
Ja, wie sich das schon anhört, ne? Wenn wir gar keinen nehmen, nehmen wir null. Also, wenn wir es auf Deutsch, es kommt ja alles aus dem Englischen, also Zero RB, gar kein Running Back so in den ersten. Ich weiß gar nicht, wie weit du es auf die Spitze treibst mit diesem Ansatz, weil ich kenne, einfach wenn man sich das vorstellt, keinen Running Back zu draften, da weißt du, da in mir zieht sich schon zusammen, wenn man überlegt, dass man den nicht bekommt und dann am Ende, weiß ich nicht, was man da, ist sein erster Running Back Nyheim Hines oder sowas. Also, da muss man Mut haben für den Ansatz immer, finde ich.
Also, dass wir mal in wenigen Worten kurz den Ansatz dahinter erklären. Es gab einen Artikel im Jahr 2013 von Sean Siegel, der schreibt auf RotoWiz, der untersucht hat, welche Positionen denn am verletzungsanfälligsten sind. Und dann kam halt raus, Running Backs tatsächlich haben die höchste Verletzungsrate. Also das ist wirklich, das ist nicht von der Hand zu weisen. Ja,
das ist halt so.
Im Schnitt verletzt, genau, es ist eine brutale Position. Du kassierst viele, viele Hits, viele Tackles und deswegen ist es ja völlig normal, dass da die Wahrscheinlichkeit auch hoch ist, dass du dich verletzt. Basierend darauf sagt er, alles klar, wenn die Jungs sich am häufigsten verletzen, dann hole ich doch in den Runden, wo die anderen Running Backs picken, hole ich die ganzen anderen, die besten Spieler auf den anderen Positionen, also Wide Receiver, Titans, Quarterbacks, und schaue, dass ich Running Backs picke später, so frühestens in der 5. Runde, frühestens, ja, die einfach in diese Range fallen und wo ich das Gefühl habe, alles klar, so, ja, wenn der Typ sich davor verletzt oder der hat vielleicht eine, der hat schon eine Rolle, also optimalerweise nimmt man ja dann einen, der sowieso schon eine Rolle hat. Also letztes Jahr optimal war Kareem Hunt. Ja, Kareem Hunt ging 5. Ja. Runde und hatte aber, selbst wenn Nick Chubb gespielt hat, hatte Kareem Hunt jede Woche eine Rolle. Ja, und im Falle einer Nick Chubb-Verletzung,
was ja dann auch passiert ist,
was aber komischerweise nicht unbedingt dazu geführt hat, dass Kareem Hunt durch die Decke gegangen ist. Aber in der Theorie hätte er durch die Decke gehen können und deswegen war Kareem Hunt natürlich der Nummer 1 Zero RB Pick letztes Jahr. Ja? Also die Idee ist wunderbar, aber wir sind in der Hinsicht zumindest mal Brüder im Geiste. Mhm. Auch mir zieht sich's innerlich komplett alles zusammen, wenn ich dann in der 5. Runde meinen ersten Running Back nehmen soll. Also, das bin nicht ich. Könnte ich irgendwie nicht, habe ich noch nie gemacht. Ich fühle mich nicht wohl damit. Aber es ist ein wirklich statistisch logischer Ansatz dahinter.
Ja.
Und viele fühlen sich auch wohl damit. Oder es gibt genügend Leute, die sich damit wohlfühlen. Ich glaube, wir kommen dann nochmal auf einen Ansatz zu sprechen, mit dem würden wir uns dann auch ganz gut fühlen. Aber ja, wie siehst du insgesamt diesen Zero-RB-Ansatz?
Also ich denke einfach, dieser Zero-RB-Ansatz ist halt dieses, ja, es geht fast Richtung Glücksspiel schon. Ich denke, es ist super hohes Risiko, früh keinen Running Back zu nehmen, gerade weil wir auch ja gerade angesprochen haben, du hast nicht diesen mega Vorteil, wenn du einen Top-Receiver holst. Vielleicht später, wenn du so Tournament spielst und dann ab Woche 13 dann in so einen großen Pool reingeworfen wirst, weil du wahrscheinlich einfach eine andere Roster-Construction hast. Also nicht alle, die meisten, die da sind, haben halt diese Top-Running Backs, aber die haben nicht die Top-Receiver. Damit bist du ganz anders aufgestellt. Aber bis dahin musst du erstmal kommen. Und wir haben ja gerade schon, halt wie gesagt, angesprochen, dass diese Top-Receiver nicht den riesen Unterschied machen, Running Backs aber schon. Das heißt, man muss halt diese ganzen Running Backs, die man spät pickt, sich wirklich gut aussuchen. Du musst wirklich genau wissen, wen du da haben möchtest. Ja, und dann musst du sie einfach hitten. Also die Leute müssen auch wirklich performen. Und das ist halt manchmal schon ein bisschen schwierig. Falls man es aber macht, hat man den absoluten Mega-Reward. Also dann glaube ich nicht, da kann man dich dann wirklich schwer schlagen, weil du halt auf allen anderen Positionen halt so mega top besetzt bist.
Es ist halt so, was man auch immer vor Augen halten muss, wenn man in Baseball-Drafts geht. Dieser Zero-RB-Ansatz ist natürlich groß geworden im Redraft-Format. Warum? Naja, wenn sich der Top-Running-Back Season-Ending verletzt, dann investierst du halt dein fucking Farb-Budget, ja, investierst du dann halt in seinen direkten Backup.
Ja.
Das ist, also Leonard Fournette wird getradet, du kannst in Redraft liegen oder auch im Dynasty, wenn er nicht gepickt wurde von vornherein, in kleineren Kadern, haben die Leute natürlich enorm viel von ihrem Fab-Budget dafür ausgegeben. Weil dann halt klar war, alles klar, Leonard Fournette ist getradet. Aber das weißt du ja vor der Saison nicht. Wir im Mai wissen jetzt noch gar nichts. Im Juni werden wir sehr, sehr wenig wissen, auch wenn wir mehr wissen werden. Aber es wird nicht ausreichen. Man darf das nicht verwechseln mit Ligenformaten, in denen man Zugriff auf den Waiver Wire hat.
Ja.
Ja, das ist der größte Unterschied, warum Zero RB in Best Ball nicht ganz so gut funktioniert. In Redraft bin ich schon viel eher bereit dafür, mit mir reden zu lassen. Ja. Aber in Best Ball, auch enormes Risiko.
Ich meine, man kann auf jeden Fall das ausprobieren. Also gerade wenn du genau die Spieler haben willst, die du eh schon haben wolltest. Also gerade wir reden wahrscheinlich später auch noch über Stacking, so High-End-Stacks. die bekommst du halt eben nicht, wenn du früh einen Running Back haben, Running Back picken möchtest. Da ist es dann wieder eine andere Sache, nur halt, wie du schon sagtest, Zero RB ist schwierig im Best Ball, kann auf jeden Fall funktionieren und hat auch echt gute Zahlen, statistisch gesehen. Nur man braucht halt da wirklich die Eier für, dass man das komplett durchzieht.
Genau, wo man etwas weniger Eier braucht und wo wir uns auch etwas wohler fühlen insgesamt, ist so dieses Mittelding. Ich meine, wir haben jetzt beide Extreme gehabt, aber es gibt ja noch so diesen Modified Zero RB Ansatz. Wie ist der?
Ja, man nimmt einfach die besten Stücke von beiden Strategien und packt es zusammen. Man geht auch früh wieder für einen extrem starken Running Back, also für einen sozusagen so wie den Anker deines Teams. Und dann geht man weiter und sagt, ich habe da jetzt schon meinen Top Running Back. Ich gehe jetzt früh Tight End, ich gehe früh Quarterback, ich sammle diese ganzen Top-Leute auf den Positionen ein und habe dadurch später immer noch die Möglichkeit, so Upside Running Backs zu holen und damit deinen Roster zu komplettieren. Aber man hat halt diesen einen Ankerspieler schon. Natürlich kann der auch basteln und sowas, aber das Risiko hat man immer. So, das geht ja nicht raus. Und das ist eine Strategie, die ist so eine kleine Mischung. So, die ist nicht all in, aber auch nicht so auf ganz Rentnerbasis angelehnt.
Ja. Und also damit kann ich auch wirklich leben. Also wenn du wirklich einen von den, was weiß ich, McCaffrey, Barkley, Kamara, Cook, Aaron Jones, wenn es nicht PPR ist, Derrick Henry, wenn du einen von denen bekommst, wenn du nicht sozusagen am Ende der ersten Runde bist, dann absolut in Ordnung, wenn du einen von denen nimmst und sagst, alles klar, ich habe meinen Superstar auf Running Back. Wenn der gesund bleibt, bringt der mir meine 350 plus Punkte. Und jetzt kümmere ich mich um die anderen Sachen. Und dann ist es in Ordnung. Damit kann ich auch leben. Das ist in Ordnung. Ja. Ich mit Zero RB, wie gesagt, es ist nicht Zero RB, aber auch hier wieder, wir haben kein Waiver Wire, auch hier muss man später dann, wenn man sein Running Back 2 und 3 dann holt und dann später noch die Backup Running Backs holt, wo man sagt, wenn die zum Einsatz kommen, dann hitten die. Also letztes Jahr war, wie gesagt, Kareem Hunt war Nummer 1 unter den späteren Running Backs, also ab Runde 5, und dann kam eigentlich schon irgendwann mal Alexander Mattison und Tony Pollard, weil man sich gesagt hat, wenn Dalvin Cook was passiert oder wenn Ezekiel Elliott was passiert, dann könnten das absolute Superstars sein. Aber ja, dann hat man halt den Nachteil und dann passiert halt Dalvin Cook nichts bis Woche 16. Und dann ist halt, ja, dann ist halt der eine Spot die ganze Saison über verschenkt gewesen. Also auch das muss man sich dann immer wieder vor Augen halten. Ja, wenn er hittet, dann ja, aber wenn er halt nicht hittet, dann ist halt dieser eine Spot komplett weg.
Ja, ich glaube, wer jetzt halt noch zuhört, ne, der wird halt schon merken, was für ein riesenkomplexes Thema das ist mit dieser Running Back Draft Strategie. Also das ist ja eigentlich darum, wo sich dann ein ganzer Roster drum dreht, weil Receiver kann man einfach die ganze Zeit picken, wie man eigentlich lustig ist, weil du, Hauptsache du hast viele verschiedene in verschiedenen Positionen, also in verschiedenen Situationen und das passt. Aber Running Back ist halt wirklich da, das ist ja der Unterschied, so der Difference Maker. Ja.
Ist so, ja. Genau. Wenn wir noch einmal über Running Backs sprechen, wir haben jetzt über Backups vielleicht so ein bisschen gesprochen. Wir haben jetzt gesagt, Dalvin Cook, Alexander Mattison. Würdest du beide picken? In deinem Team?
Also wenn du ganz spät bist, dadurch, dass halt diese Backups, das sind ja High-End-Backups, die werden sicherlich früher gehen als in den letzten zwei, drei Runden. Wenn sowas relativ, also wirklich richtig weit runterfällt und du willst unbedingt sicher gehen, dass du diesen einen Running Back hast, dann meinetwegen kann man das machen. Ich würde es eher nicht machen. Ich würde eher dann ein Backup nehmen von einem anderen Team. Einfach um, wie du schon sagtest, an sich ist dieser Roster-Spot ja dann weg. So, und du könntest den anderen haben, der vielleicht dann mehr Upside hat. So für dein Team. Also das mit dem, dass du den Backup draftest, ist für mich eher so ein, ja, wie so ein Sicherheitsgurt, wie so ein Schleudersitz, keine Ahnung. Also, dass es dir vielleicht noch die Saison rettet, aber vielleicht auch nicht.
Also ja, es ist schlechte Strategie. In meinen Augen ist es schlechte Strategie. Ja. Machen wir es an einem Beispiel fest. Nehmen wir Ezekiel Elliott und Dalvin Cook, weil das die zwei Top-Backups waren letztes Jahr. Es macht keinen Sinn, Ezekiel Elliott und Tony Pollard zu draften in Best Ball, sondern es macht Sinn, Ezekiel Elliott und Alexander Mattison zu draften. Und umgekehrt. Also es macht keinen Sinn, Dalvin Cook.
So dieses Überkreuz
praktisch. Genau, immer überkreuz, weil wir wollen ja die Gewinnwahrscheinlichkeit erhöhen. Ja, der Sicherheitsgurt bringt uns wunderbar den sechsten Platz, aber der sechste Platz ist in Best Ball egal. Ja. Entweder wirst du Erster,
ja, kriegst du oder trotzdem es ist kein egal. Geld.
So, ja, also entweder kommst du unter die Top 3 oder halt nicht. Und du kommst halt nicht unter die Top 3, wenn du nur mit Sicherheitsgurt fährst. Ja. Und wir können es uns nicht leisten, Kaderplätze zu verschenken. Sondern wir sagen, alles klar, Dalvin Cook. Ja. Und später dann noch Tony Pollard. Und wenn Ezekiel Elliott sich verletzt, dann sind wir ein gemachter Mann. Ja, weil dann haben wir zweimal Running Back 1. Einen in Runde 1 gedraftet, den anderen in Runde 10 gedraftet. Und das bringt uns dann wirklich voran. Ja, ja. Dieses,
da gehe ich mit
diese
dir.
Running Back Thematik ist groß, Mann. Also, es dreht sich alles. Guck mal, Wide Receiver interessieren nicht. Ja, 32 Teams. Die allermeisten spielen drei Wide Receiver Sets. Also ist jedes Wochenende sind 100 Wide Receiver im Einsatz.
Ja.
Aber wir haben 32 Teams und von diesen 32 haben vielleicht 10, 12, 13, 14 Teams klar einen Running Back, wo sie sagen, alles klar, den wollen wir eigentlich auf allen drei Downs auf dem Feld haben. Ja? Jetzt schau mal, auf der einen Seite sind 10 und auf der anderen Seite sind 100. Deswegen redet auch keiner über Wide Receiver, weil es egal ist.
Es gibt so viele Optionen, halt so viele verschiedene Szenarien. Ich meine, das Einzige, wo vielleicht die gegen den Trend sind, sind die 49ers, die haben mehr Running Backs am Start als Receiver. Aber
ja, die suchen natürlich auch nur einen ganz bestimmten Wide Receiver-Typen. Da hast du natürlich recht. Gebe ich dir recht, ja. Du hast vorhin noch eine Geschichte genannt, die dann natürlich auch schon so ein bisschen fortgeschrittenere Thematik ist. Du hast Stacking gesagt. Was ist Stacking?
Also Stacking, grundsätzlich erklärt, ist einfach nur, du hast deinen Quarterback von einem Team und dazu bekommst du den Receiver, zu dem der Quarterback den Ball passt. Und am besten ist es, wenn du nicht nur den Quarterback und den ersten Receiver hast, sondern auch noch den Receiver, also den zweiten davon. So, die gehen ja in unterschiedlichen Runden und damit bist du sozusagen, hast du dann die ganze Offense, die ganze Passing-Offense. Bedeutet, krasse Passing-Offense, beispielsweise, ich glaube, das beste Beispiel ist wahrscheinlich Dallas. Du hast Dak Prescott, du hast Amari Cooper und du hast Michael Gallup. Und damit weißt du, wenn Dak Prescott einen Haufen Touchdown wirfst, dann wird wahrscheinlich auch Amari Cooper einen ziemlich guten Tag haben. Und vielleicht Gallup auch noch. Und dann hast du die alle, hast du, weil einfach die Dallas-Offense komplett wegexplodiert ist am Wochenende, sie alle in deinem Roster. Und dann ist es ja so, dass du doppelte Punkte dafür bekommst. Prescott macht den Touchdown, kriegt Punkte und Amari Cooper kriegt ja auch die Punkte. Die werden halt nur anders gecodet auf die Position. Also du kriegst praktisch doppelt die Punkte und das ist dieses Stacking, was dir gerade wöchentlich extremen Vorteil geben kann. Habe ich das ganz gut erklärt?
Ja, das hast du gut erklärt. Und du hast auch ein gutes Beispiel genannt. Also Dallas Stacks sind natürlich sehr beliebt. Ich bin auch der Meinung, man kann auch so ein Stack, wenn du einen Running Back hast, der auch viel auf dem Platz steht, also so ein, gerade den Dallas Stack mit Elliott und Prescott und CeeDee Lamb oder Amari Cooper, ja, da hast du natürlich alle Touchdowns einer Top 3 Offense, hast nicht alle Touchdowns, aber du hast sehr, sehr viele Touchdowns, hast du in deinem Lineup natürlich dann drin, ja. Klar, wenn die Offense nichts auf die Reihe bringt an einem Wochenende, dann leidet auch dein gesamtes Team drunter.
Damit aber lebt man dann halt, ne?
Deswegen macht man das ja auch nur mit. Also du machst es nicht, und jetzt kommt der Bills-Fan in mir, du machst es natürlich nicht mit der Jets-Offense, ja, um Gottes Willen. Also mach kein Jets auf nee, einen nee. Stack. Ja, das bringt dich nicht wirklich voran. Ja. Aber so ein.
Das sind dann wirklich die dann wirklich auch Sonntag alle in die Kirche gehen und hoffen, dass Jets Offense funktioniert.
So. Und aber so die Cowboys Offense, die Chiefs Offense, wobei die natürlich recht schwer zu stacken ist, weil natürlich.
Mit Zero RB vielleicht, ne? Also vielleicht hat man eine Chance, das zu stacken.
Du musst natürlich Glück haben, dass du dann, oder du musst dann Hand Tyreek Hill in der ersten Runde nehmen, Kelsey in der zweiten Runde und Mahomes in der dritten Runde. Aber, also schwierig natürlich, ja, wenn du das ist schwierig, so ein Kansas City Stack ist wirklich schwierig, aber Dallas Stack, glaube ich, ist der offensichtlichste.
Ja, und ich denke noch ein Geheimtipp, auch gerade für die Saison, falls Leute schon draften, die Bengals. Burrow, Higgins, Boyd, Chase. Also da kann man sich dann die Leute aussuchen, aber ich glaube, die gehen zurzeit sogar so alle Runden hintereinander, so 6, 7, 8 oder so, kann man die picken.
Ja, es gibt auch andere, also auch zum Beispiel so ein Rams-Stack, ja, so ein LA Rams-Stack, glaube ich, ist auch nicht verkehrt, ja, wo man mit Stafford und seinen zwei Wide Receivern gehen kann. Also da gibt es, wie gesagt, viele Möglichkeiten oder einige Möglichkeiten. Wichtig ist nur, dass man sich für eine gute Offense entscheidet, ja.
Ja, man sollte da auch die Dinge halt auch nicht reachen. Also nur weil man jetzt einen Stack zusammenbauen will, sollte man jetzt nicht übermäßig da reachen oder so. Das macht nicht so viel Sinn. Man kann ein paar Picks dann vorher nehmen, aber das lohnt sich sonst nicht wirklich. Ich denke, was wichtig ist, wenn man in so eine so Best Ball draftet, dass man sich vielleicht ein, zwei Stacks so schon mal vorbereitet hat, was man gern haben möchte, um da auch drauf zu achten, ob die in den Ranges gehen, weil sonst kann man schnell sein, dass er weggepickt wird und dann hat man ja so ein riesengroßes Puzzle, was aber gar nicht zusammenpasst, und Stacking in Best Ball ist schon eine sehr, sehr coole Sache auf jeden Fall.
Ja, also wir werden sicherlich auch später, wenn wir irgendwann mal über Daily Fantasy sprechen,
ja,
nochmal auf dieses Stacking-Thema zurückkommen. Aber wie gesagt, spielt auch in Best Ball eine Rolle und danke, dass du das auch nochmal so den Leuten ein bisschen näher gebracht hast. Dann merkt man halt, dass es halt doch nicht nur einfach irgendwelche Spieler blind draften ist, sondern dass da halt auch ein bisschen mehr Strategie dann dahinter steckt, ne?
Und sag mal, wir können das ja noch weiter aufdröseln und noch mehr über Ideen, wie man das draftet oder auf was man achten sollte und so etwas, kann man natürlich noch genauer machen. Aber ich denke, das gibt jedem, glaube ich, einen guten Überblick, auf was man achten sollte, wie auch der Approach insgesamt ist für Baseball-Ligen, wie man da reingeht und dass man da nicht nur, da muss ich mich persönlich auch ein bisschen korrigieren von der Folge, die wir vorher aufgenommen haben. In Basic ist es nicht so, man draftet einfach nur, sondern man sollte sich schon die Strategien parat haben, dass es da nicht so ein blindes Draften ab Runde 10 wird.
Ja, absolut, ja. Fabi, danke. War gut. War wirklich gut. Danke dafür. Ja. Und
bitte, bitte.
Ich freue mich auf die nächste Woche. Da werden wir weg vom Bestborn auf das Thema Dynasty Startups eingehen. Da freue ich mich auch schon sehr drauf, weil Dynasty dann doch eigentlich das Thema ist, was am meisten Spaß macht, so vom Format her. Aber das ist meine persönliche Meinung. Sehen vielleicht andere anders. Da freue ich mich sehr schon drauf und bis dahin, lasst es euch gut gehen.
Ja, und falls ihr noch irgendwelche krass coolen Ideen habt, auch gerade wie man noch bei Baseball noch draften könnte, dann lasst uns das gerne wissen bei Twitter, FF Dominator.
Habt eine schöne Zeit.
Schöne Zeit und
ein schönes Wochenende.
Macht's gut, wir hören uns das nächste Mal.
Jawohl, bis dann, ciao.